andere Richtung. Jetzt? Was an? Jetzt geht's. Super. Das Thema ist Erweckung. Aber ich werde über ein Thema sprechen, wie inbegriffen ist in Erweckung. Was ist Erweckung? Wer braucht Erweckung? Wir brauchen Erweckung. Amen. Nicht die Welt. Die Welt ist tot. Die müssen nicht erweckt werden. Die Christen brauchen Erweckung. Und das sind wir. Aber wenn man die Bibel betrachtet, vor das Erweckung kommt, komm mit mir in Joel 2 bitte. Joel 2. Ab Vers 16. Zuerst ab Vers 15. Blas mit Posaune zu Zion, heiligt dein Fasten, ruf die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Älteste, bringe zuhauf die jungen Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Also der Bräutigam, das ist Jesus, und die Braut, das sind wir. Und hier sieht man, dass der Bräutigam aus der Kammer geht und die Braut aus ihrem Gemach. Also Jesus wird immer sichtbarer in die Gemeinde. Lass die Priester des Herrn dienen, Diener weinen zwischen Halle und Altar und sagen, Herr, schone deines Volk und lass dein Erdteil nicht zu Schande werde, dass Heide über sie herrschen. Warum willst du lassen unter deinen Völker sagen, wo ist nun ihr Gott? So wird denn der Herr und sein Land eifern und sein Volk verschonen. Und der Herr wird antworten und sage zu seinem Volk, siehe, ich will euch Getreide, Most und Öl, die Fülle schicke, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr lassen unter den Heide zu Schande werde. Und will denn von Mitternacht fern von euch treiben und ihn in ein dürres und wüstes Land verstoßen. Sein Angesicht hin zum Meer gegen Morgen und sein Ende hin zum Meer gegen Abend. Er soll verlaufen und stinken, denn er hat große Dinge getan. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde, denn die Aue in der Wüste solle grünen und die Bäume ihre Früchte bringen und die Feigenbäume und Weinstöcke solle wohltragen. Und ihr Kinderziehung, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor, dass die Tänne vollkorn werden und die Kälteren Überfluss von Most und Öl habe, und ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen, mein großes Herr, so ich unter euch schickte, gefressen habe, dass ihr zu essen genug haben sollt und den Namen des Herrn, euer Gott, preisen, der Wunder unter euch getan hat, und mein Volk soll nicht mehr zu Schande werden. Und ihr sollt erfahren, dass ich Mitte unter Israel sei und dass ich der Herr, euer Gott, sei und keine mehr, und mein Volk soll nicht mehr zu Schande werden. Amen. Ist das ein gutes Wort? Es ist ein gutes Wort. Aber man sieht, vor, im Vers 23, vor das herabsendet, Frühregen und Spätregen, wie zuvor. Das ist immer, wenn Regen ist, ist immer Zeichen für Erweckung. Also über Segnung Gottes und Erweckung. Aber man sieht, vor dass das geschieht, sieht man im Vers 19. Und der Herr wird antworten und sage zu seinem Volk, siehe, ich will euch Getreide, Most und Öl, die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt und will euch nicht mehr lassen unter den Heiden zu Schande werden. Hier sieht man eine Versprechen Gottes. Gott wird Finanzen wieder zu seinem Volk zurückkehren. Weil Gold und Silber gehört Gott, sagt die Schrift. Und wir sollen als Volk Gottes der Haupt sein. Nicht der Schwanz, sagt die Bibel. Und weil wir Kinder Gottes sind, sollen wir im Segen leben. Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Das bedeutet in alle Bereiche, auch in die Finanzen. Vielleicht sagen jetzt manche Leute, ja, wieso spricht man über Geld in der Gemeinde? Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Er ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Er ist gekommen, um uns Einweisung zu geben und mit uns zusammen zu leben. Es ist nicht eine Religion. Geld ist dein Leben zurückgegeben in eine größere Dimension, die du hast. Für was bekommst du Geld? Für deine Arbeit. Was machst du, wenn du arbeitest? Zeit und Kraft investiert. Das bedeutet, ich investiere einen Teil meines Lebens. Geld repräsentiert immer mein Leben. Warum? Was ist dein Leben? Dein Leben ist Zeit. Wie viel Zeit verbringst du auf der Arbeit, um Geld zu verdienen? Also, Geld und Zeit ist mit deinem Leben verbunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über Geld reden in der Gemeinde. Das, was ich bekomme, ist das, was ich investiere in ein größeres Maß. Das Problem ist nicht das Geld. Die Bibel spricht die Liebe zum Geld ist böse. Geld in sich ist nicht böse. Du kannst 50 Euro nehmen und in einen Penner geben und du segnest ihn. Du kannst ihm zu essen geben. Du kannst 50 Euro nehmen und Drogen kaufen und oder verkaufen und du machst was Böses damit. Geld ist nicht das Problem. Ist, was wir damit machen. Geld hat keine Persönlichkeit. Geld kann nur tun, was du tun möchtest mit dem Geld. Wir sind berufen, über das Geld zu herrschen, nicht, dass das Geld über uns herrscht. Ich werde dieses ganze Wochenende über Finanzen reden. Morgen Abend ladet Leute ein. Kommt nicht allein, bringt jemanden mit. Ich werde über Schulden sprechen, morgen. Und werde auch beten, dass eure Schulden getilgt werden. Amen. Ich werde meinen Teil tun. Ihr müsst nachher euren Teil tun. Ich werde mehrere Prinzipien lehren, also das ganze Wochenende, über Finanzen. Weil Gott möchte, dass wir alles haben und alles im Überfluss. Amen. Das ist der Wille Gottes. Nehmt Leute mit, morgen über Finanzen. Es sind immer Leute da, wo das Thema interessiert. Geld ist nichts Mysteriöses. Das Geld geht dahin, wo du es hingibst. Es macht sich nicht selbstständig. Amen. Tiefe Wahrheit. Gott ist nicht gegen Geld. Gott hat kein Problem mit reichen Leuten. Gott hat mit unabhängigen reichen Leuten ein Problem. Nicht mit reichen Leuten. Wenn die Leute unabhängig sind. Du kannst arm sein und gebunden sein mit Geld. Und du kannst reich sein und frei sein. Du kannst reich sein und geben und geben. Und du kannst arm sein und nichts geben, alles für dich behalten. Du kannst gebunden sein am Geld. Es hängt nicht davon ab, ob du reich oder arm bist. Es hängt von deinem Herz ab. Von deiner Herzeinstellung, wie du zum Geld hast. Das Problem ist nicht das Geld. Das Problem ist dein Herz. Oder mein Herz. Oder unsere Einstellung, wie wir zu Geld haben. Wärst du immer noch Christ, wenn du 5 Millionen Euro auf dein Konto überwiesen bekommen wirst? Eine Frage. Wo ist deine Sicherheit? Ist deine Sicherheit immer noch Gott, wenn du 5 Millionen Euro auf dem Konto hättest oder nicht? Ist eine Frage. Wir sollen auch ausgewogen sein. Wir sollen zuerst ihn und sein Reich widerspiegeln. Das Ziel ist immer, erst Menschen erretten und unsere Beziehung natürlich mit Gott. Wir sind ein Spiegelbild des Reich Gottes. Satan versucht, Gottes finanzielle Pläne zu vereinen. Mammon, Gier und Habsucht sind seine Helfer. Und es kann Götzen sein. Die Bibel spricht darüber, dass Habsucht oder die Liebe zu Geld ein Götzen ist. Und hinter ein Götzen ist immer ein Dämon. Die Bibel spricht ganz klar von Mammon. Ich werde auch diese Wochenende darüber sprechen und ein bisschen in die Tiefe gehen. Das ist jetzt einfach ein paar Stichwörter, damit wir darüber nachdenken können. Und nachher werde ich in die Lehre gehen. Armut ist kein Zeichen für Demütigkeit. Armut ist kein Zeichen, dass du demütig bist. Armut ist ein Geist. Es ist kein Segen in Armut. Arme Menschen sind mehr krank und sterben früher. Amen. Und Gott will das nicht. für uns. Armut hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Mit Dummheit eher, aber nicht mit Geistlichkeit. Faulheit und Verantwortungslosigkeit ist nach der Bibel ein Wegbereiter für Armut. Ich wiederhole. Faulheit und Verantwortungslosigkeit ist nach der Bibel ein Wegbereiter für Armut. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, wenn ihr nicht mit dem ungerechten Mammon umgehen könnt, wie wollt ihr mit dieser Schätze, wie ewiges Wert haben, umgehen? Also das bedeutet mit geistlichen Sachen. Wir übernehmen keine Verantwortung. Manche übergeben ihre Sicherheit ans Arbeitsamt. Gott ist fähig, uns Arbeitsstelle zu geben. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, dass Christen arbeitslos sind. Ich glaube nicht, weil Gott gibt uns Kraft, damit wir arbeiten können. Die Bibel spricht darüber. Was ist unsere Einstellung zur Arbeit? Unsere Einstellung bestimmt, wie wir handeln werden. Was wir glauben, bestimmt unser Leben. Was du glaubst, wird dein Leben bestimmen. Warum? Was du glaubst, wird dich beeinflussen. Wenn du glaubst, dass es gut ist, etwas zu tun, wirst du es tun. Wenn du glaubst, dass Gott will, dass du arm bist, wirst du nichts machen, um Geld zu verdienen. Was du glaubst, wird dein Leben beeinflussen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gesinnung ändern und dass wir anfangen zu denken, wie Gott denkt. Ihr wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Kraft von der Wahrheit ist, euch frei zu machen. Aber wenn ihr die Wahrheit nicht kennt, wird ihr nicht frei werden. Und deswegen ist es so wichtig, über Finanzen auch zu lehren, dass alle Bereiche das Lehren kommt. Und besonders in Finanzen. Jesus hat sehr viel über Finanzen gesprochen im Wort Gottes. Lies die Bibel. Jesus hat viel über Geld geredet. Sehr viel sogar. Mit dem Tempel. Viel. Sehr viel über Geld. Manche werden sagen, das ist normal, das ist ein Jude. Ja. Wer sucht, der findet, sagt die Bibel, wegen der Arbeit. Gemeinde Jesu darf nicht vom Geld gesteuert werden. Bin ich großzügig oder sitze ich auf jedem Cent? Wie lebe ich? Will ich wie Gott sein? Wie ist Gott? Ist er großzügig? Sieht man in der Natur? Sieht man, es gibt genug für alle Leute zu essen? Es gibt alles im Überfluss. Alles ist im Überfluss. Nur es wird schlecht verwaltet. Das ist das Problem. Ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Auf Großzügigkeit ist ein Segen drauf. Gottes Alternativ auf Armut ist Großzügigkeit. Das bezieht sich auf alles. Du kannst reich sein und einen Geist der Armut haben. Weil du denkst zu klein. Was hast du für eine Einstellung, wenn du Opfer gibst? Was ist deine Einstellung, wenn du Opfer gibst? Oh, jetzt verlangen sie wieder was. Wie ist deine Einstellung? Denkst du, okay, ich sehe in der Reich Gottes. Danke Jesus, dass ich in dein Reich sehen darf. Danke Jesus, dass ich was geben darf. Zum Beispiel, wenn Leute sagen, ja, jetzt ist Zeit, wenn man über Zehntel spricht in der Gemeinde, also 10%, denken die Leute, wow, Gott will 10% von mir. Falsche Einstellung. Richtige Einstellung. Gott, lass dir 90%. Das ist eine andere Einstellung. Seht ihr, unsere Art zu denken, unsere Art, die Sache zu sehen, beeinflusst unser Leben. Wie siehst du? Was ist deine Beziehung zu Geld? Wie siehst du das Geld? Wir brauchen erst reine Herzenmotiv. Und Gott sorgt für uns. Trachtet zuerst nach seinem Reich. Und dann wird euch alles zukommen, sagt die Bibel. Wenn du nicht alles hast, ist die Frage, trachtest zuerst nach dem Reich Gottes. Wo sind die Probleme? Geldsammlung und Aufrufung zur Lebensübergabe ist gleich viel wert. Baldes Mal gebe ich mein Leben. Frankreich sagt man, ist in so, wie sagt man das? Sind manchmal Igel in der Geldbeutel. wenn man der Opfer aufruft. Die Leute haben Angst, die Hand reinzumachen für der Opfer. In Deutschland geht es ein bisschen besser, aber ich muss das auch bekehren. In viele Bereiche. Auch mit Geld. Es ist eine Bekehrung. Bekehrung ist in viele Bereiche, wo man sich bekehrt. Manchmal ist es jeden Tag, dass man sich bekehrt. Ist nicht nur einmal. Es sind viele Bereiche in unserem Leben, wo wir ein falsches Denken haben. Mit Geld kann man sich keine Freude kaufen. Kann man sich Freude kaufen? Freunde kann man sich kaufen, aber keine wahre Freude. Man kann keine Liebe kaufen. Man kann ein Bett kaufen, aber nicht den Schlaf. Man kann Bücher kaufen, aber keine Intelligenz. Man kann ein Haus kaufen, aber kein Heim. Man kann Medizin kaufen, aber keine Gesundheit. Man kann Luxusgüter kaufen, aber keine Kultur. Man kann eine Religion kaufen, aber keine Erlösung. Ich kann anhand meines Opfers nicht erlöst werden. Mein Geld repräsentiert mein Leben und es zeigt mit, wo meine Priorität ist. Für was gibst du dein Geld aus? Das zeigt, wo deine Prioritäten sind. Das ist interessant, was man alles sprechen kann über das Geld. Entspannt euch. Saat und Ernte. Die Bibel spricht von Saat und von Ernte. Finanzieller Segen fließt, wenn wir Finanzen sehen. Amen. Wenn du Banane siehst, wirst du Banane ernten. Wenn du Finanzen siehst, wirst du Finanzen ändern. Der Bauer, wenn er auf das Feld geht, er möchte Äpfel haben, dann sieht er Äpfel. Und dann kriegt er Äpfel. Das ist richtig. Was du siehst, wirst du ernten. Sind Prinzipien im Reich Gottes. Aber ich werde mehr darüber in diese Wochenende darüber reden. Zuerst ist es wichtig, ist Gott für Wohlstand? Und wie sieht Gott, wie ist die Beziehung von Gott zu Geld? Kommt mit mir zu Prediger 9. Das war einfach nur ein paar Stichwörter, damit wir nachdenken können. Manche schreiben auf, andere können die CD kaufen. Kostet auch wieder Geld, die CD. Warum sollte alles umsonst sein in der Gemeinde? Gute Frage. Als Christ erwartet man alles umsonst in der Gemeinde. Jemand hat mal gesagt von der Welt, bei 100 Euro, bei den Christen, fällt immer die 90 Euro. Das ist das Problem. Bei den Christen, wenn man über 100 Euro spricht, fällt ihnen immer die 90 Euro. Wisst ihr, das ist auch ein Zeugnis, wenn man seine Rechnung zahlt. Das ist auch ein Zeugnis. Pünktlich einzuzahlen mit dem Geld. Hallo? Prediger 9. Manchmal sehe ich Auto, Gott ist mein Versorger. Ich bin Christ und alles Mögliche. Und das Auto, wenn du eine Tür zumachst, geht die andere auf. Tut mir leid, aber es ist kein Zeugnis für Gott. Oder? Mach die Aufkleber weg, ist besser. Ist kein Zeugnis für Gott. Gott ist nicht arm. Oder? Und du bist sein Sohn. Lukas 15. Wo der Vater sagt, alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Ist Gott arm? Warum haben wir es nicht? Da werden wir darüber reden. Diese Wochenende. Prediger 9, Vers 13. Bis 16. Ich habe auch die Weisheit gesehen unter der Sonne, die mich groß deuchte. Dass eine kleine Stadt war und wenig Leute darin. Und kam ein großer König und belagerte sie und baute große Bollwerke darum. Und war darin gefunden ein armer, weiser Mann, der rettete dieselbe Stadt durch seine Weisheit. Und kein Mensch gedachte derselben armen Mannes. Da sprach ich, Weisheit ist ja besser denn Stärke. Doch wird des Armen Weisheit verachtet und seine Worten nicht gehorcht. Interessante Bibelstelle. Seht ihr? Ist ein weiser Mann. Er retten könnte die Stadt retten. Aber warum ist ihm nicht gelungen? Die Bibel sagt, Doch wird des Armen Weisheit verachtet und seine Worte nicht gehorcht. Das ist interessant. Denkt darüber nach. Denkt darüber nach. Psalm 23, Vers 1. Ich werde über biblischen Wohlstand sprechen heute Abend. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln. Und wenn in der Bibel steht nichts, dann sogar auf Hebräisch, nichts bedeutet nichts. Amen. Amen. Nichts bis nichts. Nichts mangeln. Timotheus 6, Vers 6 und 10. Erste Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottselig ist und sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum ist offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns darum genügen lassen. Amen. Hier sieht man, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen. Hat uns Gott versprochen, dass wir Nahrung und Kleidung haben? Das ist, was die Bibel sagt. Schaut die Vögel, schaut, die arbeiten nicht, die machen nichts und sie sind besser bekleidet als Salomo. Die haben zu essen, die pfeifen, die machen alles Mögliche. Also wenn du Geldprobleme hast, was kannst du machen? Die Bibel sagt, schaut auf die Vögel. Sie arbeiten nicht und trotzdem, sie haben alles. Also geh raus, lebe im Glaube, praktiziere, was die Bibel sagt, setz dich irgendwo hin in den Wald und schau die Vögel. Und denk über diese Bibelvers nach. Und du siehst, sie arbeiten nicht und sie sind fröhlich. Sie sind glücklich. Und das soll uns genügen. Zufriedenheit, reich zu sein, macht uns nicht glücklich. Wir sollen glücklich sein, weil wir ihn kennen. Vers 9 sieht man, die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und in viele törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen versenken in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Danach hat etliche gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Was ist die Wurzel aller Übel? Geldgier. Die Gier zum Geld. Nicht das Geld. Die Gier zum Geld. Amen. Das bedeutet nicht, dass man nicht schauen soll, um Geld zu machen, für andere zu segnen. Wiederum, Gott hat nichts gegen Geld. Wir werden nachher darauf kommen. Johannes 10, Vers 10, da steht, dass Jesus gekommen ist, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Aber was ist ein biblischer Überfluss? Überfluss ist, wenn du, hier hat man gesehen, Nahrung und Kleidung haben und darüber im Kopf. Ja? Wenn wir das haben, ist das okay. Und noch genug für andere zu segnen. Amen. Weil Gott gibt uns ein volles Maß. Vielleicht sagen Leute, ja, wenn ich das habe, Nahrung, Kleidung und ein Dach über dem Kopf, das reicht mir. Das zeigt deine Einstellung. Du bist nur auf dich gedacht. Du bist egoistisch. Du schaust nur auf dich. Du schaust nicht auf die anderen. Amen. Deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, Gott, ich möchte genug haben für mich und für andere noch zu segnen. Für andere zu segnen. Wir werden nachher darauf kommen. Philipper 4. Vers 19. Mein Gott aber wird ausfüllen alle euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Mein Gott aber wird ausfüllen allen euren Mangel nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und da spricht Paulus zu einer Gemeinde. Und das ist eine Gemeinde zu den Philipper. Ab Vers 14 sieht man, doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch mein Trübsal angenommen habt. Ihr wisst aber auch, ich Philipper, dass am Anfang des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr zu meinem Bedarf gesandt, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, dass sie reichlich da sei in eurer Rechnung. Denn ich habe alles und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, da ich durch Epaphrodius empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmer Opfer, Gott wohlgefällig. Du kannst an Opfer geben und Gott wohlgefällig sein. Das ist, was Paulus sagt. Wir sind wohlgefällig, wenn wir Gott ein Opfer geben. Wenn du der Opfer gibst, wenn du deinen Zettel gibst, bist du Gott wohlgefällig. Weil damit zeigst du, dass Geld keine Macht hat über dich. Du zeigst Gott, ich vertraue dir. Ich gebe. Ich werde tiefer darüber sprechen, diese Wochenende. Das Erste, wir sind in einen Bund getreten mit Gott. Es geht um eine Beziehung. Als Erstes eine Liebesbeziehung. Das ist das Wichtige, dass wir das verstehen. Gott ist für uns. Amen. Und weil er für uns ist, wieder, dass wir Mangel haben, ist nicht logisch. Wenn Gott alles gegeben hat, sein einziger Sohn, wieso soll er was zurückhalten für uns? Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass Gott für uns ist und dass uns Gott Überfluss geben will. Kommt mit mir in Galater 3. Galater 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, der zum Fluch geworden ist für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abraham unter die Heide käme in Christus Jesus und wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also hier sieht man, dass Jesus, er ist zum Fluch geworden und deswegen werden wir sehen, was der Fluch ist. Und wir werden sehen, was der Segen ist von Abraham. Wir müssen ihn erkennen, weil wir Erbe sind. Wir sind Erbe. Sehen wir im Vers 29. Galater 3, Vers 29. Seid ihr aber Christi, so seid ihr ja Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Deswegen ist es wichtig, was ist der Erbe Abrahams? Was ist sein Erben, wie uns gehört? Zuerst werden wir das Fluch sehen. Der Fluch sehen kommt mit mir in 5. Mose. Vers 16-19. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Acker. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deiner Rinder und die Frucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein, wenn du eingehst, verflucht, wenn du ausgehst. Und dann im Vers 38-40. Du wirst viel Same ausführen auf das Feld und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Weinberge wirst du pflanzen und bauen, aber kein Wein trinken, nur lesen, denn die Würmer werden es verzehren. Vers 40. Ölbäume wirst du haben in alle deinen Grenzen, aber du wirst dich nicht salben mit Öl, denn dein Ölbaum wird ausgerissen werden. Das ist der Fluch. Armut ist ein Fluch. Armut ist kein Segen. Amen. Wenn eine Person, eine Familie oder eine Gemeinde Mangel hat, ist ein Problem da. Das ist nicht normal. Wir sind Kinder Gottes. Es ist nicht normal, dass wir Mangel haben. Weil Jesus, also in die Schrift steht, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich wohin? Auf grüne Auen. Das bedeutet nicht, dass wir durch Strecken gehen, manchmal wie nicht einfach sind, wie manchmal Kämpfe sind. Aber Gott führt uns dadurch und er führt uns auf grüne Auen. Es ist nicht normal, wenn du ständig in finanziellen Nöten lebst. Das ist nicht normal. Du lebst nicht im Segen. Du lebst nicht in dem Wille Gottes. Weil der Wille Gottes ist nicht, dass du Armut hast. Amen. Werden wir den Segen sehen. 5. Mose 28, Vers 1 bis 14. Und wenn du die Stimme des Herrn deines Gott gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen über alle Völker auf Erde und werde über dich kommen alle diese Segen und werde dich treffen. Darum, dass du die Stimme des Herrn, deines Gott, bist gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes und die Frucht deines Vieh, die Früchte deiner Rinder und die Früchte deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst, gesegnet, wenn du ausgehst. Und der Herr wird deine Feinde, die sich wider dich auflehnen, vor dir schlagen. Durch einen Weg sollen sie ausziehen wider dich und durch sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei, in deinem Keller und in allem, was du vornimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich ihm zum heiligen Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, darum, dass du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und wandelst in seine Wege, dass alle Völker auf Erde werden sehen, dass du nach dem Namen des Herrn genannt bist und werde sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss, dass du was? Überfluss an was? Überfluss an Gütern haben wirst, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Vieh, an der Frucht deines Ackers, in dem Land, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er dein Land Regen gebe zu seiner Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst viele Völker leihen, du aber wirst von niemand borgen. Was wirst du machen? Leihen. Ja, wenn du leihen, dann musst du ja genug haben für dich und noch für anderen. Amen. Und du wirst nicht borgen. Das ist, wie es die Bibel sagt. Amen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst oben schweben und nicht unterliegen. Darum, dass du gehorsam bist, den Gebote des Herrn deines Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun. Und nicht weicht von irgendeinem Wort, das ich heute gebiete, weder zu rechten noch zu linken, damit du anderen Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen. Amen. Man hat gesehen den Fluch, man hat gesehen den Segen. Der Wille Gottes ist, dass wir Überfluss haben. Amen. Sagt die Bibel. Jetzt, was ist der Segen Abraham? 1. Mose 22. Vers 14 bis 17. Und Abraham hieß die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heutiges Tage sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel, der Herr, rief Abraham abendmal und sprach, vom Himmel und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dieweil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht versorgt, nicht verschont, dass ich deine Same segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll besitze die Tore seiner Pfande. Und durch dein Same sollen alle Völker auf Erde gesegnet werden. Darum, dass du meine Stimme gehorcht hast. Was soll sein? War Abraham reich oder war Abraham arm? Wer weiß das? Was war Abraham? Abraham war reich. Man hat gesehen, dass wir Erbe Abraham sind. Amen. Durch den Bund. Wir sind Erben, hat man vorher gelesen. Man hat gesehen, dass Christus zum Fluch geworden ist, weil er am Kreuz gehangen ist. Das bedeutet, dass der Fluch uns nicht treffen soll. Wir sind erlöst vom Fluch. Und wir sind Nachkommen Abraham. Das bedeutet, wir sollen gesegnet sein. Amen. Es sind unsere Verheißungen. Aber die geschehen nicht automatisch, weil der Teufel ist ein Dieb. Und was stellt er? Er stellt was? Markus 4, das Wort Gottes. Er versucht, dass du das Wort Gottes nicht glaubst. Es sind Leute hier, die zweifeln. Der Teufel ist gekommen, hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Wenn du nicht glaubst, wird es nicht geschehen. Glaube ist der Schlüssel für die Verheißung Gottes. Durch Glaube erlangst du die Verheißung Gottes. Durch Aussage, Geduld. Aber du musst glauben, dass Gott dich segnen will. Weil sonst wirst du nicht den Segen erwarten. Sonst wirst du nicht tun. Wenn du glaubst, dass es Armut ein Segen ist, arm zu sein, mit Löchern rumzulaufen, in die Strümpfe und in die Schuhe, dann wirst du nichts machen, dass sich die Situation ändert. Weil du wirst glauben, du bist gesegnet von Gott. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du die Wahrheit kennst, weil die Wahrheit wird dich frei machen. Damit du frei wirst vom Fluch, damit du frei wirst vom Armut. Armut ist ein Geist. Jehova Jireh, mein Versorger. Gott ist unsere Quelle, nicht den Arbeitgeber. Wir sollen ihm vertrauen, nicht unsere Reichtümer. Komm mit mir in 1. Mose 24. Erste Mose 24, Vers 1. Abraham war alt und wohlbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Was hat er gemacht? Er hat ihn gesegnet in alle Bereiche. Abraham hat viel Magd gehabt, er hat viel Vieh gehabt, und wir sind der Nachkomme Abraham. Das bedeutet, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Amen. Gott will, dass wir gesegnet sind. Wir sollen der Haupt sein. In Christus, 2. Korinther 8, Vers 9. Weil wir sind in Christus versetzt worden. Man sieht, dass Christus zum Fluch geworden ist am Kreuz. Und in 2. Korinther 8, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwille arm würde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Oh, oh. Jesus war einmal arm. Das war am Kreuz. Schon war er nie arm. Er hat immer alles gehabt, er hat immer Überfluss gehabt. Gott ist ein Gott der Wunder. Jesus war nicht arm. Wer glaubt, dass Jesus arm war? Glaubt jemand, dass Jesus arm war? Das stimmt. Das bedeutet nicht, dass man arm ist. Ist das ein Zeichen, dass man arm ist? Er hat ein Kleid gehabt, wie aus ein Stück war. Das war ein Zeichen, dass jemand sehr reich ist, wenn er ein Kleid hat in einem Stück. Hat er nicht die Menge versorgt? 5000 Leute versorgt? Wer kann hier 5000 Leute versorgen? Er hat gezeigt, dass Gott in Überfluss ist. Jesus war nicht arm. Trennt euch von dieser religiösen Lehre. Ich bin nicht arm. Ich habe in 5-Sterne-Hotel geschlafen. Und ich habe in ein Zimmer geschlafen auf dem Boden. Aber ich bin nicht arm. Ich reise um die ganze Welt rum, aber ich habe kein Geld. Ich bin nicht arm. Ich dürfte mit einem Minister beten und ich dürfte mit einem Penner beten. Ich bin nicht arm. Ich habe genug für mich selbst und ich habe genug für andere zu geben. Ich bin nicht arm. Ich bin reich in Christus. Amen. Wenn Gott will, dass ich etwas tue, dann wird ich es tun können. Ich habe kein Geld, aber ich reise um die ganze Welt. Und Flugzeug kostet Geld. Aber ich habe kein Geld. Wie geht das? Gott ist mein Versorger. Und wenn er mir einen Auftrag gibt, dann sorgt er dafür. Amen. Ich habe keinen Mangel. Ich habe keine Schulden. Schuldet niemandem etwas, außer Liebe, sagt die Bibel. Ihr müsst euch trennen von aller Lehre, wie nicht in Anspruch nehmt, was Christus für uns getan hat. Amen. Er hat alles vollbracht. Alles bedeutet alles, sogar in Griechisch. Alles bedeutet alles. Wenn Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, glaubst du, dass die paar Euro ihm wehtun, dir die paar Euro zu geben? Glaubst du, dass das ein Problem ist für Gott? Glaubst du, dass Gott sagt, ja, jetzt wird er halt heiliger, wenn er nicht genug zu essen hat, wenn er nicht genug Euro hat? Unsere Heiligung ist in ihm. Amen. Alles ist in Christus. Trennt euch von der Religion. Wir sagt, wir tun, weil wir das nicht haben, weil wir arm sind, sind wir heiliger wie die anderen. Nein. Entschuldigung. Das ist Dummheit. Und Gott hat uns einen Vernunft, einen Verstand gegeben. Wir müssen nicht blöd sein. Wir müssen nicht blöd sein. Gott will nicht, dass wir blöd sind. Wisst ihr, wenn die Leute sehen, dass die Christen arm sind und so weiter, warum sollen sie sich bekehren? Wenn es uns schlecht geht. Wieso sollen die Leute in die Welt schlechter gehen und sagen, ja, wir bekehren uns, dann geht es uns total schlecht. Ist ein Segen, wenn es uns schlecht geht. Das ist eine Lüge vom Teufel. Das ist eine Lüge vom Teufel. Jesus, ich betone es wieder, war nicht arm. Er hat geheilt, er hat immer alles gehabt. Er hat genügend gehabt, um der andere zu segnen. Und das ist reich zu sein. Reich zu sein ist vielleicht nicht unsere Vorstellung. Reich zu sein, in wenn du andere dienen kannst. Wenn du andere Überfluss, wenn du selber für dich hast und wenn du nur der andere geben kannst. Das ist reich zu sein. Jesus war nicht arm. Er hat so viel Menschen gedient. Menschenmenge haben ihn gefolgt. Es war nicht genug da. Und er gesagt, okay, jetzt tun wir ein Wunder. Und er hat, das Essen hat sich vermehrt. Das Geld hat sich vermehrt. Wo steht das? Also das Geld hat sich nicht vermehrt, aber er hat ein Wunder getan mit dem Geld. Wenn er gesagt hat, geh zu dem Fisch und mach ihn das Mahl auf und hol das Geld raus. Es war kein Geld. Und dann sagt er, kein Problem. Das Geld ist kein Problem. Er hat die Steuer bezahlt. Da zeigt uns Gott, dass wir Steuer zahlen sollen. Auch als Christ. Amen. Er hat kein Geld gehabt. Er hat Geld gehabt, weil er könnte sagen zu Judas. Judas hat immer das Geld dabei gehabt. Aber Gott wollte ein Wunder tun. Er hat gesagt, geh nicht hin. Dahin. Ich werde morgen darüber lehren, über Schulden. Er hat ihm gesagt, geh nicht dahin. Und hat ein Wunder getan, indem der Fisch ein Geldstück in seinen Mund gehabt hat. Ich werde morgen darüber tiefer lehren. Kommt morgen. Manchmal ist es schwierig, wenn man falsche Lehre gehabt hat. Oder eine Lehre, die nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Es ist schwer und es ist ein Kampf. Weil das sind Festungen. Es sind Höhe. Es sind Lüge, wie da sind, die wir glauben. Und das muss durch das Wort Gottes gewaschen sein. Das Wort Gottes ist ein Hammer, ist ein Feuer und es zerstört jede Höhe, alles, was sich gegen das Wort Gottes erhebt. Amen. Gott will nicht, dass du arm bist. Ist nicht der Wille Gottes. Wir werden andere Bibelstelle sehen, nur morgen. Gott ist unser Vater. Agai 2, Vers 8. Da steht, Gold und Silber gehören mir. Das ist Gott, wie spricht. Und in Lukas 15 sehen wir, dass der eine Sohn, ist zurückgekommen, er hat in Sünde gelebt, alles Mögliche, und der Vater sagt, metz das Kalb, damit wir uns freuen. Und der andere, das ist ein Bild für religiöse Christen. Es tut mir leid, wenn ich euch schockiere heute Abend, aber Jesus hat auch viel schockiert. Er hat schockiert aus Liebe, damit die Leute frei werden. Und dieser Religiöse hat gesagt, ja, ich habe so viel gearbeitet und für mich hast du nie was gemacht. Ich habe so viel gearbeitet. Ich kann nur was sagen. Bei Gott verdienst du nichts. Bei Gott ist alles Gnade. Ist alles Gnade. Weil sonst brauchst du Jesus nicht. Und da ist das Problem mit Religion. Religion braucht Jesus nicht. Religion versucht selber etwas zu tun. Religion ist immer auf ich zentriert. Ist nicht auf Jesus zentriert. Das ist das Problem mit Religion. Und dann sagt er, ja, ich habe so viel gearbeitet. Und du siehst ja, ich bin ja besser wie der andere, weil er war. Wer ist das? Der religiöse Geist ist auch ein Ankläger von den Brüdern. Siehst du, was er alles falsch gemacht hat? der andere, und ich war so heilig. Ich habe immer bei dir gearbeitet und ich habe die Gesetze nie übertreten. Weil Stolz macht auch religiöse Geist. Eine von der Eingangstür ist Stolz. Und Stolz macht immer blind. Was siehst du, der Splitter in der Auge von deinem Bruder, und siehst du nicht den Balken in deinem Auge? Stolz macht blind. Und Stolz ist eine Eingangstür für den religiösen Geist. Die zweite Eingangstür für den religiösen Geist ist Angst. Weil du Gott nicht kennst, hast du Angst. Weil Gott ist Liebe. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Angst und Stolz sind zwei Türen für einen religiösen Geist. Glaubst du, wenn Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, was er am wertvollsten hat, dass er dir etwas zurückhält, damit du so viel leidest, damit du so heilig wirst? Weißt du, wie du verändert wirst? Nicht durch Leiden. Du wirst verändert durch das Wort Gottes. Und durch den Heiligen Geist. Und das ist deine Aufgabe. Ändert eure Gesinnung durch das Wort, durch das Wasserbad des Wortes. Römer 12, Vers 1. Stellt euch die Welt nicht gleich. Wie? Durch Nachsinnen. Nicht, weil du so viel leidest, wirst du verändert. Weil schon bist du ja wieder du. Wie tut und nicht tut. 90% von den Problemen von den Christen sind wegen ihrer Dummheiten. Vielleicht seid ihr schockiert heute Abend, aber das ist gut. Denk darüber nach. Wieso hast du finanzielle Probleme? Hast du falsch investiert? Warst du ein falscher Verwalter? Gott sagt, wir sollen Verwalter sein. Vielleicht bist du einer von diesen 5 Verwalter. Ich wusste, dass du ein böser Herr bist und ich habe das alles versteckelt. Ich habe das alles, das ganze, diese Talente begraben, statt damit zu arbeiten. Die anderen haben noch bekommen, weil sie hatten. Weil sie haben damit verwaltet. Gott will, dass du die Talente, dass du das Geld, wie du hast, dass du das vermehrst. Nicht für dich, damit du segnen kannst. Damit du andere segnen kannst. Wenn Reinhard Bunke kein Geld hätte, wären Millionen von Seelen nicht gerettet. Es tut mir leid. Manchmal braucht er 5 Millionen Euro in einer Woche. 5 Millionen Euro in einer Woche, damit Millionen von Menschen gerettet werden. Ist viel Geld. Aber was ist eine Seele wert? Was sind 5 Millionen Euro? Bisschen Geld, das ist nichts. Wir müssen unsere Denken ändern. Wer herrscht über dich? Herrschst du über Geld oder herrscht Geld über dich? Wie siehst du das Geld? Was ist deine Einstellung zum Geld? Hast du eine religiöse Einstellung zum Geld? Geld ist was Böses? Oder Geld ist etwas, wo ich gebrauchen kann, damit der Reich Gottes vorangetrieben wird? Was machst du mit dem Geld? Wie ist deine Einstellung zum Geld? Glaubst du, es kostet alles Geld? Flugzeug kostet Geld? Zug kostet Geld, Auto kostet Geld, Benzin kostet Geld. Wenn du rumreisen willst und das Evangelium, damit das Evangelium vorangeht, brauchst du Geld. Ich habe Einladungen in Afrika, in Algerien, überall. Ich kann nicht hingehen, momentan. Das Geld fehlt. Das Geld ist nicht da. Aber es wird kommen. Ich weiß, dass es kommt. Es ist auch noch nicht die Zeit, dass ich da hingehe. Die Einladungen sind da, aber es ist noch nicht die Zeit. Wenn die Zeit da sein wird, wird das Geld auch kommen, damit ich hingehen kann. Ich habe ein Zeugnis gehört von jemandem, der hat Geld gebraucht, ist in sein Zimmer gegangen, hat er gebetet und das Geld ist auf einmal so gekommen. Einfach so in sein Zimmer hat das Geld geregnet. Sollte ein Ding Gott unmöglich sein? Was hast du für einen Gott? Hast du einen kleinen religiösen Gott, wie du begrenzt, wie in einem kleinen Käfig ist und dieser kleine Käfig heißt dein Hirn? Oder ist Gott der allmächtige Gott, der wie Wunder tut? Was ist dein Gott? Heute Abend kannst du ändern. Kannst du meinen Gott nehmen und deinen auf die Seite lassen. Und dann wird es dir besser gehen. Das ist deine Entscheidung. Wie können wir diese Erben erlangen? Durch Glauben. Glaube bedeutet, dass wir Gott vertrauen. Aber nicht nur vertrauen, auch handeln danach. Wenn du etwas glaubst, wird dich das zum Handeln führen. Weil Glaube ohne Werke ist tot. Wenn du etwas nicht glaubst, dann wirst du es nicht tun. Sei, dass ich Christ bin, gib ihm ein Zehntel jeden Monat. Wenn du nicht glaubst, dass Gott den Himmel öffnet, wenn du das tust, dann wirst du es vielleicht nicht machen. Es ist immer eine Entscheidung, was glaubst du? Erstens, wir glauben das Wort Gottes. Zweitens, wir studieren das Wort Gottes. Joshua 1. Hier sieht man wieder den Wille Gottes. Joshua 1. Vers. Vers 6, Vers 5. Er soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unversagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben wollte. Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tu alle Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zu Rechte noch zu Linke. Auf, dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Und lass das Buch, dieses Gesetz, nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Auf, dass du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Was passiert dann, wenn du das tust? Das ist eine Verheißung Gottes. Was passiert, wenn wir das tun? Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können in allem, was du tust. Das bedeutet, wenn du Geschäfte machst mit Geld, wirst du auch Erfolg haben. Ich war selber im Geschäft früher und ich kenne viele Christen, die im Geschäft sind und sie haben Erfolg. Warum? Weil sie haben etwas gelernt. Sie haben einen Chef an der Stelle gemacht, wie das Geschäft führt und leitet. Und der Chef heißt Jesus. Wenn du dein Geschäft, wenn du ein Geschäftsmann bist, Jesus übergibst, was glaubst du, was passiert? Erfolg ist garantiert, weil er weiß ganz genau, wenn du investieren sollst, wenn du nicht investieren sollst. Gott weiß es. Aber manchmal kann uns Gott manche Sachen nicht anvertrauen, weil wir nur nicht vom Charakter her reif genug sind. Das ist auch eine Sache, wie ich oft gesehen habe, bei Geschäftsleuten. Weil wir können stolz werden. Aber die Bibel sagt ganz klar, sag nicht, dass die Reichtum, wie du hast, ist aus deiner eigenen Kraft. Aber es ist Gott, wie dir die Kraft gegeben hat, Reichtum zu erwerben. Gott hat Kraft gegeben, Reichtum zu erwerben. Amen, das sagt die Bibel. Das ist, was die Bibel sagt. Wir suchen sein Angesicht. Das könnt ihr nachlesen in 2. Chronik 26, Vers 5 und Hebräer 11, Vers 6. Da steht, er ist ein Belohner für die, die ihn suchen. Gott belohnt, wenn du ihn suchst. Er belohnt dich nur, wenn du ihn suchst. Überleg mal. Und dann, ein wichtiger Aspekt, Jesaja 1, Vers 19. Jesaja 1, Vers 19. Wollt ihr mir gehorchen? So sollt ihr des Landes Gutes genießen. Wenn wir gehorchen, werden wir des Landes Gutes genießen. Also, es hängt auch von unserer Gehorsam ab. Wenn wir nicht gehorchen, was passiert? Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es. Sprüche 12, Vers 27. Sprüche 12, Vers 27. Ein Lässigen gerät sein Handel nicht, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Anderes Prinzip. Wir haben gesehen, wir glauben das Wort Gottes. Wir studieren das Wort, wir suchen sein Angesicht, wir sind gehorsam und wir sind fleißig. Amen. Lukas 19. Lukas 19, Vers 12 bis 27. Und sprach: Ein Edler sog in ein fernes Land, um einen König zu empfangen und dann wiederzukommen. Er berief 10 seine Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handel, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber ihm Feind und schickte eine Gesandtschaft hinterhin her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, hieß er die Knechte rufe, welche er das Geld gegeben hatte, damit er wüsste, was ein jeglicher erhandelt habe. Da trat der erste zu und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde erworben. Und er sprach zu ihm: Wohl, du guter Knecht, weil du im Geringste treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Weil du was? Gott freut sich, wenn du das vermehrst, was er dir gibt. Wenn du das nicht vermehrst, wenn dir Gott Talente gibt, wenn dir Gott Finanzen gibt, wenn du das nicht vermehrst, ist er glücklich oder nicht? Wie bist du, wenn dir Gott Talente gibt? Hallo? Wie bist du, wenn du jemandem was gibst und du siehst, er vermehrt das? Wie freust du dich? Wenn du jemandem was gibst und er verschwendet das, dann freust du dich nicht. Und mit Gott ist es gleich. Wenn dir Gott Finanzen gibt, und du tust das Einsetzen in der Reich Gottes. Und Gott sieht, du bist ein treuer Verwalter. Und es bringt Frucht hervor. Es erlaubt, dass der Reich Gottes gebaut wird. Was wird Gott machen? Wird Gott dir mehr geben? Es gibt einen Mann, der ist Millionär. Millionär. Gott sagt ihm, mach einen Scheck von 5 Millionen hier und hier. Und der Mann ist gehorsam. Gott weckt ihn nachts. Gib das, Herr, gib ihm meinen Namen bitte. Ja? Und der Mann macht und er gibt das Geld. Gott kann ihm anvertrauen. Weil er weiß, dass sein Herz nicht am Geld hängt. Sein Herz hängt an ihm. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, wenn alles andere, alles ist alles, das bedeutet, das Geld auch, wird euch zugefügt. Amen. Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Zu dem sprach er auch: Und du sollst 5 Städte haben. Und ein anderer kam und sprach: Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welche ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Hier sieht man. Da hat jemand eine religiöse Haltung gegenüber Gott. Erstens, er fürchtet Gott. Also er hat Angst vor Gott. Das ist ein Unterschied zwischen Angst und Furcht. Angst ist ein Geisel. Furcht bedeutet Respekt gegenüber Gott. Und dass du ihn ehrst, ist ein Unterschied. Weil du ein harter Mann bist, was ist dein Bild von Gott? Hast du einen harten Gott? Was er mir gegeben hat, will ich nicht verschwenden. Und dann sagt er noch, du nimmst, was du nicht hingelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Aber alles gehört Gott. Aber das ist die Religiöse. Ich mach das. Und deswegen kann ich mich nicht öffnen. Kann ich das nicht machen. Was sagt Gott? Er sprach zu ihm, aus deinem Munde richte ich dich, du böser Knecht. Aus was? Aus deinem Munde richte ich dich. Was du sagst. Leben und Tod ist in Macht der Zunge. Was wir sagen, hat Einfluss auf unser ganzes Leben. Wie du Gott siehst, wird dein Leben, ganzes Leben beeinflussen. Wir werden verwandelt, wenn wir ihn in sein Angesicht anschauen. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir ihn anschauen. Dein Bild von Gott wird dein ganzes Leben prägen. Wenn du ein religiöser Gott hast, ein falsches Bild von Gott, wirst du, wenn du einen Gott hast, wie immer straft, wie immer murrisch ist, wirst du keine Freude haben. Du wirst keine Liebe haben und du wirst so sein, wie dein Bild ist von Gott gegenüber anderen. Du wirst andere kritisieren, du wirst andere richten und du wirst hart sein. Wenn du einen Gott hast, wie volle Liebe ist, wirst du Liebe haben für die andere. Dein Bild von Gott wird dein Leben beeinflussen. was hast du für ein Gottesbild? Erinnere dich, wenn du dich bekehrt hast, wie warst du? Ah, volle Liebe, alles wunderbar. Gott ist so gut. Und dann kommt eine religiöse Lehre. Und auf einmal ist alles wieder anders. Du hast keine Freude mehr. Die böse Sünder. Ah, du warst selber einer. Und dann wirst du religiös. Und dann fängst du an zu schimpfen. Und diese Gemeinde ist falsch. Und das ist falsch. Und du hast keine Freude mehr. Unzufriedene Leute kritisieren immer. Wenn du keine Beziehung hast mit Gott, wirst du unzufrieden. Aber du kannst nur eine Beziehung haben mit ihm, wenn du denkst, dass er gut ist. Die Güte Gottes führt uns zur Umkehr. Gott ist gut und Gott ist Liebe. Wenn wir wissen, dass er lieb ist, wenn wir wissen, dass er für uns ist, haben wir keine Angst, zu ihm zu gehen. Wir können mit Kühnheit vor dem Thron der Gnade gehen. Von dem Thron der was? Verdammnis? Nein, der Gnade. Das bedeutet, du kannst zu Gott gehen. Und Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Also, bleib nicht weg. Komm zu ihm. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und immer näher. Und dann wirst du verwandelt und verwandelt und verwandelt. Dein Bild von Gott wird dein Leben beeinflussen. Aus deinem Mund richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht hingelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und bei meinem Kommen hätte ich mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die beistanden, nehmt ihn das Pfund und gebet es dem, der 10 Pfunde hat. Ist ein Prinzip im Reich Gottes. Investieren in Leute, die Frucht tragen. Investiere nicht in Leute, die keine Frucht haben. Ist verrückt, oder? Normalerweise müsste man denken, ja, man muss in den letzten Leuten in der Gemeinde helfen und diese Leute helfen. Nein. Investiere in die Leute, die am meisten arbeiten, weil die werden in andere investieren und die werden wieder in andere investieren. Ist ein Prinzip in einer Gemeinde, dass eine Gemeinde wächst. Es ist nicht normal, dass der Pastor sich um die Leute kümmert, um die Schafen. Der Pastor ist da, um sich um die Leiter zu kümmern, wie wieder in andere Leiter investieren und die dann in andere investieren. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Investiere in die, wir haben, nicht in die, wir nicht haben. Am Anfang, wenn eine Gemeinde Gründung ist, ist es anders. Aber naja, wenn die Gemeinde wächst, muss man investieren in die Leute, die arbeiten. Was nutzt es zu investieren in Leute, die nichts machen? Du verlierst deine Zeit. Du lässt dir die Zeit rauben. Oh. Die kommen und kommen und kommen in die Gemeinde und tun nichts. Und du verlierst deine ganze Zeit mit ihnen, statt um die Leute zu investieren, wie etwas tun. Gott ist mit Leuten, wie sich bewegen. Gott ist nicht mit faulen Leuten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, das ist so. Du bewegst dich, Gott bewegt sich mit dir. Wenn du sitzen bleibst, sagt Gott, okay, ich suche einen anderen. Er geht an dir vorbei. Warum bewegst du dich nicht? Weil du nicht glaubst, wenn du dich bewegst, wird Gott mit dir sein. Dein Glaube hat dich wieder beeinflusst. Dein Glaube beherrscht dein Leben. Der nächste Punkt. Erstens haben wir gesehen, das Wort Gottes Glaube. Wir studieren das Wort. Wir suchen sein Angesicht. Wir sind gehorsam. Wir sind fleißig. Wir sind gute Verwalter. Und der nächste Punkt ist das Wort Gottes bekennen. Es ist wichtig, dass du bekennst. Das Wort Gottes, dass deine Seele hört, was das Wort Gottes sagt, dass deine Einstellungen, deine falsche Lehre, wie du vielleicht bekommen hast, das hört, was das Wort Gottes sagt. Weil das Wort Gottes ist dafür da, damit du frei wirst. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist wirklich das Wort Gottes über dich zu bekennen. David im Psalm 103, weiß ich nicht mehr, 103, Psalm 103, spricht zu seiner Seele, meine Seele, vergiss nicht alle gute Taten. Lobe den Herrn und vergiss nicht alle seine gute Taten. Vergiss nicht was? Seine gute Taten. Er spricht zu seiner Seele. Wenn es dir schlecht geht, sprich die Verheißung Gottes über dein Leben. Nimm das Wort Gottes und sprich es zu dir selbst. Sei dein eigener Verkündiger. Amen. Sei dein eigener Prediger. Ich bin gesegnet für heute Abend durch die Predigt. Meine Seele hat die Predigt gehört. Und das hat mich gesegnet. Amen. Das Wort Gottes ist ein Segen. Und es kommt nicht leer zurück. Es kommt nicht zu Gott leer zurück. Weil Gott sandte sein Wort und es wird ausführen, wozu Gott es gesandt hat. Wenn du es glaubst. Das ist deine Entscheidung. Du kannst das Wort glauben oder du kannst zweifeln. Du kannst dich entscheiden heute Abend, zu glauben, was du immer geglaubt hast, oder du kannst dein Herz öffnen und anfangen zu glauben, was Gott sagt. Wisst ihr, es gibt ein Prinzip. Gott bestätigt nicht sein Diener. Gott bestätigt immer sein Wort. Und Gott bestätigte sein Wort durch Wunder und Zeichen. Wenn wir Wunder brauchen in den Finanzen, wird Gott sein Wort bestätigen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn du Mangel hast, wird Gott sein Wort bestätigen. In Städte, wo Gemeinde sind, wie das volle Evangelium predigen und auch der Wohlstand-Evangelium, ja, dass Gott Wohlstand will, ist Segen in der Gemeinde, ist Segen über die Stadt. Es ist Segen da. Es ist Segen da. Es setzt was frei. Wo Gemeinde in Gemeinde, wo Heilung gepredigt wird, ist Heilung. In Gemeinde, wo Befreiung gepredigt wird, ist Befreiung. Wenn das Wort nicht gepredigt wird, ist es nicht normal. Und deswegen ist es notwendig, dass wir alles predigen. Das ganze Evangelium. Und auch das Geld. Amen. Und der Teufel hasst das. Er hasst es. Viele Scheidungen, viele Probleme sind da wegen Geld. Ist das ein Segen? Ich nenne das ein Fluch. Morgen werde ich über Tilgung sprechen von Schuld. Über 5 Prinzipien, wie man frei wird von Schuld. Und ich werde auch beten, dass die Schulden getilgt werden. Und nachher, nach den Prinzipien, wenn ihr darüber lebt, wird Gott euch segnen. Ihr könnt mir ein E-Mail geben, also eure E-Mail geben, ich gebe euch mein E-Mail und könnt ihr mir schreiben, wenn ihr ein Wunder im finanziellen Bereich erlebt habt. Amen. Ich mache sehr viel Befreiung. Und du kannst auch befreit werden von Schulden. Weil ich glaube, dass Mammon auch ein Geist ist. Und ich glaube, dass Schulden ein Geist ist. Und ich glaube, dass Armut ein Geist ist. Und ich glaube, dass du unter einem Fluch leben kannst von Armut. Und das muss zerbrochen werden. Ein Fluch kann sein, wenn du es glaubst. Ein Fluch, ein unverdienter Fluch, trifft nicht ein. Aber wenn du es glaubst, weil du es glaubst, öffnest du dich. Und du glaubst es. Und dann hast du Zugang zu deinem Herzen. Deswegen sagt die Bibel, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Wenn du es zulässt in deinem Herzen, falsche Lehre, Lüge glaubst, dann hat der Teufel ein Anrecht in deinem Leben. Deswegen sagte Jesus, er ist die Wahrheit, der Teufel kommt und er hat kein Anrecht an ihm. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Denken ändern. Dass wir anfangen zu denken, wie Gott denkt und alle falsche religiöse Lehre auf die Seite lässt. Weil religiöse Lehre, Menschenmeinung, Menschenvernünftelei, Menschenweisheit wird dich binden. Aber das Wort Gottes wird dich freisetzen. Amen. Gott will uns segnen. Wir sollen keinen Mangel haben. Amen. Komm morgen, nimm Leute mit. Wie gesagt, morgen wird über Schulden gesprochen. Und ich würde auch beten dafür und über die Schulden sprechen. Nimmt morgen, wenn ihr Zeit habt, für Leute, die Schulden haben. Ich glaube, es sind mehrere Leute hier, die das haben. Weil sonst hätte Gott nicht gesagt, ich soll darüber reden. Schreibt eure Schulden auf einen Zettel. Nehmt die Zettel mit und ich werde darüber beten und darüber sprechen. Weil Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Und ich werde diese Schulden töten mit dem Mord. Amen. Weil Tod und Leben ist in der Macht der Zunge. Und ich werde auch Prinzipien geben, damit ihr frei werdet von Schulden. Wir werden sehen morgen, dass du, wenn du Schulden hast, bist du ein Sklave. Ich werde darüber sprechen morgen. Mit dem Wort Gottes. Vielen Dank. Bis morgen. Lehmt Nöte mit, geht nach Hause, sei gesegnet. Amen.